Herzlich willkommen zu diesem kleinen Gottesdienst von Radio M, durch den Sie Anja Kieser und Gerrit Mattes begleiten. Wir feiern diesen Gottesdienst im Vertrauen auf Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Aus Gnade seid ihr gerettet aufgrund des Glaubens, und zwar nicht aus euch selbst, nein, Gottes Gabe ist es. Amen. So hat es der Apostel Paulus der Gemeinde in Ephesus geschrieben und bringt auf den Punkt, wie es um uns bestellt, viel wichtiger aber, wie es um Gott bestellt ist, wenn er an uns denkt. Gute Aussichten sind das und trotzdem nicht einfach zu akzeptieren. Wir versuchen gleich, zwei große Hürden dabei zu nehmen und hören davor aus Psalm 73, wie ein Mensch Gott erlebt hat.
Gott ist Israels Trost für alle, die reinen Herzens sind. Fast aber wäre ich ausgeklitten mit meinen Füßen, wäre beinahe ins Wanken geraten, denn ich ereiferte mich über die Prahler, als ich sah, dass es den Frevlern so gut ging. Sie höhnen und reden böse, sie reden und lästern von oben herab. Sie reißen ihr Maul auf bis an den Himmel und meinen, was sie sagen, soll auf der ganzen Erde gelten. Darum läuft ihnen der Pöbel zu und schlürft ihr Wasser in vollen Zügen. Ich aber bleibe stets bei dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Mögen mir auch Leib und Seele verschmachten, so bist doch du, Gott, meines Herzens Trost und Fels auf ewig. Was dem Beter sonnenklar ist, bleibt Gott für andere unverständlich, rätselhaft oder lächerlich. So beschreibt es Paulus in seinem ersten Brief an die junge Gemeinde in Korinth. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind, und die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Und jetzt hören Sie hierzu einen Impuls von Gerrit Mattes.
So, bevor es losgeht, räumen wir diese Nummer kurz ab. Wenn Paulus von den Juden und den Griechen redet, dann ist das kein Rassismus. Dann geht es um Weltbilder und Denkmuster, die so verbreitet sind wie die Luft zum Atmen. Darum geht's. Ende der Durchsage. Vielen Dank. Tatsächlich geht's darum, sich einen Reim zu machen auf unser Dasein und Leben. Müssen wir einfach alles richtig machen und dann wird das schon irgendwie werden? Auch wenn wir nicht so richtig blicken, wie alles miteinander zusammenhängt, was dies und das soll? Sich an Regeln halten, denn wozu sind sie ja sonst da? Nicht hinterfragen, sondern machen, umsetzen. Gott wird schon wissen, wozu es gut ist. Und Gehorsam ist wichtiger als Verstehen, Hingabe wichtiger als Durchdringen. Oder müssen wir das Leben erstmal verstehen, um es sinnvoll leben zu können? Müssen wir die Dinge gedanklich durchdringen, die Zusammenhänge erfassen, die Sinnfragen beantwortet haben, bevor wir uns ins Machen, ins Umsetzen stürzen können? Die jüdisch geprägte Vorstellung ist, entscheidend ist es zu tun, was Gott sagt, sich an seine Regeln halten, handeln, das Richtige tun, dann läuft's mit Gott. Die philosophische Variante geht völlig anders. Entscheidend ist es, das Leben zu verstehen. Das Denken löst die Sinnfragen, der Diskurs ist der Weg zum Leben, die Welt richtig denken, das Leben in der Tiefe durchdringen, Leben ist Kopfsache. Mitten hinein in diese zwei völlig gegensätzlichen, aber doch weithin akzeptierten Denkweisen und Weltauffassungen kommt jetzt Jesus. Kommen Christen und erzählen was von dem Gekreuzigten, der es bringen soll. Ein Gekreuzigter, was für eine Lachnummer. Um Missverständnisse zu vermeiden, weil wir in unserer westlichen Menschenrechtswelt da vermutlich völlig falsche Vorstellungen haben. Eine Kreuzigung, die wir heute aus grausamen Bildern des Mittelalters, aus Kruzifixen in Kirchen und aus blutdurchtränkten Hollywood-Bildern als brutale Hinrichtung dargestellt bekommen, was sie ja auch war, war trotzdem damals eine Kleinigkeit. Tausende sind nämlich so hingerichtet worden. Kreuzigungen, das waren Strafen für Sklaven, Unterschichthinrichtungen. Wenn ein Sklave beim Klauen erwischt worden ist, Kreuzigung. Wenn ein Sklave abgehauen ist von seinem Besitzer, Kreuzigung. Hinrichtungen waren das als Ansage für die, die sowieso die Schnauze zu halten hatten. Ihr seid ganz unten und da bleibt ihr auch, das hat die Kreuzigung gesagt. Wagt ja nicht, euch für was Besseres zu halten. Wenn ihr auch nur ein ganz kleines bisschen aufmuckt, Ende, dann wartet das Kreuz schon auf euch. In diese Reihe ist Jesus eingereiht worden, in die der aufmuckenden Sklaven, die nicht gecheckt haben, wo sie hingehören. Das hatte nichts vom Helden im Kampf für Freiheit, Wahrheit, Liebe, Friede oder Gerechtigkeit, vom Märtyrer, der für seine große Sache in den Tod geht, ja, in den Tod am Kreuz. All die später von christlicher Seite darüber gekippte Heldensoße, Mumpitz. Nein, das hier war einer dieser zahllosen, übergeschnappten Vollidioten, die meinten, sie wären aber mal sowas von oberschlau, war eine ganz kleine Nummer, der man leider sehr deutlich die Grenzen aufzeigen musste. Mit so einem kommen die Christen daher, mit einem Hanswurst der depperten Hingerichteten, den man mit einem Selbstschuld den Vogel gezeigt hat, wie blöd kann man denn sein? Für Menschen, die sich vom richtigen, ernsthaften Tun, die Erlösung vor Gottes heiligem Thron erhofften, ist die Idee einer Erlösung durch so einen, sorry, Vollidioten eine Beleidigung, eine ziemlich handfeste sogar. Und für Menschen, die sich in ihrer intellektuellen Reflektiertheit der transzendentalen Erlösung durch reines Denken anzunähern versuchen, ist das Reden von Christus als dem Gekreuzigten nicht mal eine Lachnummer, das ist beleidigend blöde. Und darin sind sich dann immerhin beide Lager einig. Die spinnen die Christen, wie kann man nur so einen Schwachsinn glauben? Und diese beiden Denkmuster sind uns ja sehr vertraut. Verstehen wollen ist uns eine Selbstverständlichkeit. Dass am Ende Taten zählen und keine schöngeistigen Reden, das wissen wir zur Genüge. Dagegen ist der Christenkram mit Kreuzigung schon ziemlich albernes Zeug. Was soll das? Ich glaube, ganz und gar griechisch, weil wir nicht dazu da sind, hirnlos zu glauben, sollten wir versuchen, das dennoch zu verstehen. Damit wir, ganz und gar jüdisch gedacht, dann das Richtige tun können. Aber wie? Was macht Gott da mit diesem Jesus, seinem Tod und seiner Auferstehung? Zuerst mal reiht er sich an sehr unpassender Stelle ein, bei den Untersten der Gesellschaft, bei den Typen, die in ihrer Selbstüberschätzung zu doof sind, das Richtige zu tun und zu dumm, wenigstens den eigenen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Links von Jesus am Kreuz so einer, rechts auch. Aber selbst denen begegnet er noch, beiden übrigens, auch wenn der eine ihn verspottet. Und das ist das Geheimnis, der entscheidende Unterschied zu anderen Denkmustern. Jesus begegnet ihnen. Gott begegnet ihnen. Gott begibt sich auf unsere Ebene. Er schaut uns in die Augen. Er wird zum Gegenüber und macht uns wieder zu seinem Gegenüber und gegenüberfähig zu anderen. Glauben bedeutet nicht, das Richtige zu glauben, das Richtige zu tun. Glaube bedeutet auch nicht, den Glauben, das Leben, Gott zu verstehen. Machen darf man das alles, ist auch nicht schlimm, bloß ist es eben auch nicht wesentlich. Wesentlich ist das Begegnen, wesentlich ist die Liebe, die Begegnungen ihrer reinsten Form. Deshalb sind alle die Briefschlüsse des lieben Paulus mit all seinen Handlungsaufforderungen, all die Gesetze und Gebote aus dem Alten Testament nicht wesentlich. Deshalb können Sie auch den heiligen Römerbrief des lieben Paulus, das Nonplusultra der Rechtfertigung aus Gnaden, getrost einmal abhaken. Alles schön dargelegt, freut sich der Denker, ja, aber wesentlich ist der Brief, aus dem unser Text heute stammt. Der erste Brief an die Gemeinde in Korinth und darin das 13. Kapitel. Die Liebe ist alles. Aus ihr erst kommen Gnade und Rechtfertigung. Deshalb hat Jesus es eben auch auf dieses knappe Gebot gebracht. Gott lieben, sich selbst lieben, den anderen lieben. Punkt. Mehr gibt es nicht. Das darf man sich auf der Zunge zergehen lassen, muss man vielleicht sogar. Sehr, sehr langsam und bedächtig. Erstens, die Liebe und sonst rein gar nichts. Zweitens, ist alles. Jeder Buchstabe mehr, jeder halbe Gedanke, jede noch so kleine Regel darüber hinaus sind von übel. Sie führen uns auf den Holzweg total in die Irre. Wieder ins Leben zu finden heißt, einander wieder zu begegnen. Gott, mir, einander. Dazu macht Jesus uns wieder fähig. Dazu brauchen wir Liebe. Liebe. Nicht präzise denken, so erfüllend sich das auch anfühlt. Ich weiß, wovon ich rede. Nicht korrekt handeln, so sehr das befriedigen mag, sondern lieben. Wenn alles Denken an dein Ende gekommen sein wird, wenn alles Tun wirkungslos geworden ist, wird noch die Liebe sein. Das tritt natürlich alle Bemühungen, durch eigenes Tun vor Gott zu glänzen, mit Füßen. Das bedeutet Hohn und Spott für alle Versuche, Erlösung per Denken zu erreichen. Aber es gibt keinen anderen Weg, weil das Leben nichts anderes ist, als einander zu begegnen. Erst wenn wir einander begegnen, beginnen wir zu leben. Ohne Begegnung ist es bloß Existieren und Verwalten, leblos, sinnlos und trostlos. Und deshalb sollen das gute, segnende Worte sein. Lass dich lieben, lass dich versöhnen, lass deine Seele Frieden finden in Gott, in seiner Liebe. Staune über den strahlenden Glanz, den er dir verleiht, lange bevor du irgendetwas getan oder gedacht hast. Staune über den sanftmütigen Blick, mit dem Gott dich in seiner unfassbaren Liebe anschaut. Und erlebe, wie es dich unglaublich erfüllt, wenn du selbst anfängst zu lieben. Es wird dein Leben komplett umkrempeln, nicht weniger. Und zu diesem Gott dürfen wir reden. Ich bete. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Schön, dass Sie diesen kleinen Gottesdienst heute mit uns gefeiert haben. Wir hoffen, er hat Ihnen gut getan und freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind. Auch werktags können Sie uns hören. Abonnieren Sie einfach unsere kostenlosen Impulse. Wenn Sie unsere Arbeit finanziell unterstützen wollen, dann finden Sie alle Infos hierzu auf radio-m.de. Schon jetzt ein herzliches Dankeschön. Wir verabschieden uns für heute. Bis zum nächsten Mal. Wir, das waren heute
Gerrit Mattis
und Anja Kieser von Radio M.